Manchmal passiert etwas Paradoxes. Die Welt verändert sich schneller als unsere Wahrnehmung davon. Beim Klimawandel erleben wir genau das. Erneuerbare Energien werden weltweit immer günstiger, Batterien leistungsfähiger, Elektroautos verbreiten sich rasant und ganze Energiesysteme beginnen sich zu verändern. Und doch entsteht in vielen öffentlichen politischen Diskussionen ein ganz anderes Bild. Woran liegt das? Warum klaffen Realität und Wahrnehmung so häufig auseinander? Welche Rolle spielen wirtschaftliche Interessen, politische Narrative oder auch unsere eigene Psychologie dabei? Und was übersehen wir möglicherweise gerade in dieser Phase der Transformation? Hören, was wirkt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 5 nach 12. Mein Name ist Enrico Eberlein und mein heutiger Gast beschäftigt sich seit vielen Jahren genau mit diesen Fragen. Professor Dr. Christian Stöcker, Journalist, Autor und Professor für digitale Kommunikation. Viele kennen ihn auch als Kolumnisten beim Spiegel, wo er regelmäßig über Klimakrise, Energiewende, Technologie und Desinformation schreibt. Außerdem ist er Autor vieler diskutierter Bücher über die große Transformation unserer Zeit, darunter die große Beschleunigung und ganz besonders Männer, die die Welt verbrennen. Ich freue mich ganz sehr, dass du heute bei 5 nach 12 mein Gast bist. Herzlich willkommen, lieber Professor Dr. Christian Stöcker.
Danke für die Einladung.
Und wenn alle wüssten, beim Podcast sieht man ja nichts, wo wir gerade drauf blicken. Wir sitzen hier auf dem berühmten Fischmarkt und schauen auf den Hamburger Hafen.
Na, Spitzenaussicht.
Spitzenaussicht, ne? Dass wir mal nicht zu sehr abgelenkt werden in unserem Alter. Lieber Christian, viele Daten zeigen, dass sich Technologien gerade extrem schnell entwickeln. Viele Menschen haben ein anderes Bild. Leben wir gerade in einer Phase, in der sich die Energie viel schneller vollzieht, als wir sie gesellschaftlich wahrnehmen?
Das auf jeden Fall, würde ich sagen. Also ich habe da so ein bisschen anekdotische Evidenz sozusagen zum Thema, weil ich ja doch relativ viel auf Podien sitze und oder Vorträge halte und so weiter und in ganz unterschiedlichen Kontexten mit sehr vielen Leuten zusammenkomme. Und da frage ich immer, wenn sich die Gelegenheit bietet, schätzt mal, wie viel Prozent der zugebauten neuen Kapazität in Gigawatt zur Erzeugung von Strom im Jahr 2024 war erneuerbar. Und das habe ich also schon Cleantech-Investoren gefragt und Klimaaktivistinnen und Leute, die bei Nachhaltigkeitskonferenzen im Publikum sitzen und sogar Leute bei der Solar World, bei der Smarter E in München bei der Messe. Und also Leute, die sich wirklich mit dem Thema beschäftigen und auskennen, und fast nirgendwo sind den Leuten die realen Verhältnisse bekannt. Eure Hörerinnen und Hörer können ja auch noch mal kurz nachdenken, wie viel Prozent der zugebauten Kapazität im Jahr 2024 war erneuerbar. Also Gigawatt, ne, das ist Leistung, nicht erzeugte Strommenge. Aber das ist das, was ans Netz angeschlossen wird an neuer Leistung weltweit. 2022 waren es 83% Erneuerbare, 2023 86% Erneuerbare und 2024 92,5% Erneuerbare. Also das ist die zugebaute Kapazität. Na, ist klar, das ist nicht die erzeugte Strommenge und es ist vor allem auch nicht das, was tatsächlich im Netz tatsächlich Strom erzeugt. Da sind die Fossilen global betrachtet immer noch deutlich vorn, aber es wird halt praktisch nichts mehr gebaut außer Erneuerbaren und mittlerweile ganz massiv auch Speichern. Also gerade zum Beispiel in den USA, eben Batteriespeicher in ganz großem Stil, da sind die Wachstumsraten noch extremer. Und mein Eindruck ist, aus diesen anekdotischen Runden, ja, wenn man die Leute fragt, was schätzt ihr denn? Die Zahlen werden immer dramatisch unterschätzt.
Ja.
Selbst von Leuten, die sich journalistisch mit dem Thema beschäftigen. Und in der politischen Debatte hat man ja auch den Eindruck, in Deutschland wird so getan, als ob es alle möglichen anderen Dinge geben müsste, die jetzt demnächst mal uns irgendwie energiepolitisch aus dem Sumpf ziehen. Und die Tatsache, dass das, was im Moment global schneller wächst als jede Form der Stromerzeugung je zuvor, als ob das irgendwie eher ein Problem ist als eine Lösung. Also die Debatte ist schon massiv verzerrt und das hat auch viel damit zu tun, dass die Leute gar nicht so richtig wissen, was eigentlich gerade los ist. Wir haben eine Revolution auf dem Planeten Erde im Moment und in Deutschland wird sie tapfer ignoriert.
Ja. Wir kommen ja gleich noch dazu, warum das die Wahrnehmung eigentlich so verzerrt ist und wie das eigentlich entsteht. Und du hast immerhin gerade geschildert, du hast mit verschiedenen Experten gesprochen und trotzdem, wo man denken könnte, die sind in einer Bubble, wo man es eigentlich wissen müsste. Mhm. Oder? Also
ja.
Schon sehr erstaunlich. Oder vielleicht ist es gerade da verzerrt.
Naja, es ist ja sogar so interessanterweise, dass sogar die Also es gibt ja die Internationale Energieagentur, die schaut, wo auf der Welt wird in welchen Bereichen Energieversorgung wie ausgebaut und eingesetzt. Und die machen jedes Jahr oder alle 2 Jahren den World Energy Outlook, machen sie Prognosen darüber, wie der Ausbau von unter anderem beispielsweise Photovoltaik weitergeht. Und da ist es halt so, das sind ja Fachleute, die machen nichts anderes als diese Simulationen. Ja. Und jedes Jahr wieder prognostizieren sie, jetzt hört das Wachstum auf und das, die Exponentialkurve, die das eben beschreibt, verwandelt sich in einen nach rechts wegklappenden, viel, viel schwächeren linearen Trend. Und jedes Jahr erweist sich das wieder als absolut falsch und die Exponentialkurve durchschlägt jede dieser, jetzt wird es langsamer, Prognosen absolut ungebremst. Und das heißt also, selbst wirklich die Experten, deren Job es ist, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, scheinen unfähig, dieses Entwicklungstempo irgendwie nachzuvollziehen.
Warum ist das so? Weil man dann denkt, das kann jetzt nicht noch weitergehen in dem Tempo? Oder?
Also was da für Modellierungsschwächen bei der IEA vorliegen, kann ich tatsächlich nicht sagen. Es ist also die Leute von vom Rocky Mountain Institut, die zu dem Thema vorletztes Jahr schon eine ganz interessante Präsentation insgesamt vorgelegt haben mit ein paar sehr interessanten Zahlen. Die sagen immer, selbst neutrale Akteure modellieren immer in linearer Form, aber das Wachstum ist eben exponentiell.
Ja.
Und das ist so auch ein psychologisches Phänomen. Ich habe 2020, du hast das Buch Die große Beschleunigung erwähnt, dass wir, die Hardcover-Version heißt Das Experiment sind wir. Und das ganze Buch handelt nur davon, dass wir umgeben sind von Exponentialfunktionen. Nicht nur beim Thema Energie, sondern auch bei der Digitalisierung, aber eben auch bei sehr unangenehmen Dingen wie Nitrat in Küstengewässern oder CO2-Eintrag in die Atmosphäre oder Methan und so weiter. Also es gibt ganz viele sehr beunruhigende Exponentialfunktionen, also Dinge, die immer schneller werden. Und das Ganze, sage ich jetzt als Psychologe, trifft eben auf einen kognitiven Apparat, einen menschlichen kognitiven Apparat, der sehr schlecht darin ist, mit Exponentialfunktionen umzugehen. Also es gibt wirklich das Phänomen des Exponential Growth Bias. Menschen sind extrem schlecht darin, Exponentialfunktionen weiterzudenken. Wir haben dafür Mathematik, ne? Wir wissen schon, wie das geht. Aber wenn man die Leute schätzen lässt, dann machen sie oft ganz, ganz grobe Fehler. Und diese Fehler lassen sich oft erklären damit, dass sie als Pi mal Daumenmaß für die exponentielle Entwicklung halt in lineare einsetzen. Und wenn man das macht, dann liegt man halt bei den ersten 2, 3 Schritten noch so halbwegs richtig und dann beim 10. halt schon sehr falsch und beim 20. absolut grotesk falsch. Und wenn man natürlich diesen Fehler immer wieder wiederholt, dann sind die Prognosen auch immer wieder gleich schlecht.
Das stimmt, das stimmt. Lass uns mal, du hast ja gerade dein Buch beschrieben oder erwähnt, welche dieser Kurven, also von den positiven Kurven, weil ich bei 5 nach 12, das klingt über einer Weltuntergang, ich will aber eigentlich über positive Entwicklung sprechen. Ja. Welche dieser exponentiellen Kurven, also Entwicklung von erneuerbaren Energien oder anderen Themen, sind besonders positiv? Also,
naja, also wir haben eine Exponentialfunktion bei den Erneuerbaren. Bei der Photovoltaik ist sie noch steiler als beim Wind, ja, klar. Weil also man kann eben jetzt im Prinzip Stromerzeugung drucken. Ja, das ist was komplett anderes als ein Kohlekraftwerk zu bauen. Eine Photovoltaikzelle mehr aufs Dach zu legen, ist nicht das gleiche wie einen Kraftwerkslog in Betrieb zu nehmen. Es ist auch nicht die gleiche Leistung, aber es ist eben was, was viel, viel leichter und schneller skaliert. Das sehen wir im Moment weltweit. Ja, also wir sehen halt gigantisches Wachstum von Erneuerbaren, auch in so Ländern wie in Pakistan oder in weiten Teilen Subsahara-Afrikas und so. Also überall exportiert China seine Photovoltaikmodule.
Wir reden aber über neue Gaskraftwerke in Deutschland.
Ja, in Deutschland haben wir unglücklicherweise 2011 eine Regierung gehabt, die entschieden hat, sie müsste jetzt mal marktwirtschaftlich in die Entwicklung eingreifen und lieber stärker auf russisches Gas und noch ein bisschen länger auf die Braunkohle setzen und stattdessen den Ausbau der Erneuerbaren bremsen. Unglücklicherweise haben wir im Moment wieder eine Wirtschaftsministerin, bei der man den Eindruck hat, dass sie erneuerbare Energien eher für ein Problem als für eine Lösung hält, aber da kommen wir vielleicht nachher noch dazu.
Ja.
Aber also jedenfalls, das ist ein sehr, sehr schnelles Wachstum. Dann haben wir natürlich ein sehr schnelles Wachstum im Bereich Windenergie. Das ist über die Welt sehr ungleich verteilt. Also beispielsweise ist beim Offshore-Windkraft, wenn man sich anguckt, sind sozusagen so ungefähr so 40-45% jeweils der globalen Leistung sind in Europa und China. China noch mehr als in Europa. Und in den USA ist es unter 1%. Ja? Also in den USA haben wir einen winzigen Anteil der globalen Offshore-Windkraftkapazität. Aber Photovoltaik wächst auch in den USA im Moment exponentiell. Da kann Trump zetern, so viel er will. Und auch da ist mehr als 90% der neuen Kapazität, die ans Netz angeschlossen wird, sind erneuerbare und Speicher. Da ist es aber halt vor allem Photovoltaik. Und dann Speicher ist der dritte große Wachstumsbereich. Also da ist das Wachstum sogar noch schneller als bei den Erzeugern. Wir haben also letztes oder vorletztes Jahr war die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate global für Batteriespeicher 71%. Ja, also wenn man sich so überlegt, so eine Volkswirtschaft, die richtig gut wächst, wächst vielleicht 3% im Jahr. Und Batteriespeicher um 71%, etwas, das sich um 71% im Jahr wächst, verdoppelt sich in weniger als 2 Jahren. Und etwas, was sich immer wieder verdoppelt ist, erzeugt eben eine Exponentialfunktion. Und eine Exponentialfunktion, die sich in weniger als 2 Jahren verdoppelt, ist schon verdammt steil. So. Und das wiederum hat natürlich auch was zu tun mit dem ebenfalls exponentiellen Wachstum bei Elektromobilität. Denn da spielen natürlich die Batterien eine ganz zentrale Rolle. Nicht ganz so steil, aber auch sehr deutlich ist das Wachstum bei Wärmepumpen, also bei Heizen mit der Kraft der Thermodynamik und ein bisschen Strom. Und insgesamt Elektrifizierung von allen möglichen Bereichen wächst weltweit auch ziemlich schnell, allerdings nicht so schnell wie die Stromerzeugung mit Erneuerbaren und wie Batteriespeicher. Aber das ist also, ich sag mal so, dass sich die Welt im Moment in relativ rapidem Tempo auf ein zunehmend erneuerbares, mit Batteriespeichern gekoppeltes Stromsystem hin entwickelt, ist relativ klar. Und ich glaube, das wird auch der Iran-Krieg jetzt nicht bremsen, sondern beschleunigen, dass die Leute merken, Elektrifizierung macht uns unabhängig von fossilen Brennstoffen, völlig unabhängig von der Klimakrise, die viele Leute irgendwie nicht so richtig akzeptieren wollen, dass das ein Problem ist. Aber es ist natürlich ein gigantisches Problem, das im Moment gerade immer noch schlimmer wird. Das ist einfach wirtschaftlich mittlerweile unschlagbar und das ist den Leuten auch klar. In Deutschland reden wir auch ganz viel über Atomkraft. Und es wird aber weltweit mehr als 10-mal so viel Geld in erneuerbare Energien wie in Atomkraftwerke investiert. Und aus irgendwelchen Gründen wird hier immer so getan, als ob Atomkraftwerke der Königsweg sind, den wir in Deutschland irgendwie überschlafen haben, aber das ist einfach Quatsch. Also der Königsweg sind halt diese rasant wachsenden Erneuerbaren.
Ich weiß auch gar nicht, ob ich ein Atomkraftwerk in meinem Garten stehen haben möchte oder auf dem Balkon, ob das jetzt so
genau, also die Gefühl gibt. Also man erzählt ja, dass Markus Söder über das Balkon-Atomkraftwerk nachdenkt, aber ich glaube, das ist doch eher Satire. Also dagegen das Balkon-Solarkraftwerk freut sich in Deutschland der enormen Beliebtheit. Das ist das Tolle an erneuerbaren Energien, dass die eben dadurch, dass sie eben skalieren, halt auch in beliebig kleinem Format sozusagen schon eingesetzt werden können und was bringen. Und wenn die Leute das irgendwie selbst erfahren und dann in ihrer App nachgucken können, wie viel von dem Strom, den sie heute verbraucht haben, sie selbst erzeugt haben, das macht auch gute Laune einfach, ne? Und gerade wenn die Strompreise irgendwie einen bedrücken, dann ist es schön, wenn man eben, ne, wie eine Kilowattstunde, für die man nicht 35 Cent bezahlt hat, ist dann eben ein Geschenk.
Genau, oder das eigene Auto geladen hat und man muss nicht an die Tankstelle fahren und erschrickt, dass man fast 3 Euro zahlt für
den Tag. Genau. Also das ist, ich habe neulich in der Kolumne geschrieben, da steht drüber, ich lebe in der Zukunft, ist sehr angenehm hier, weil, also klar, ist im Moment, ich habe wirklich großes Mitgefühl für die Leute, die jetzt nicht darauf angewiesen sind, ihren Verbrenner zu betanken und damit zur Arbeit zu pendeln. Aber wenn man so wie ich ein Elektroauto fährt und eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat und eine Wärmepumpe im Keller, und nicht mal einen Gasanschluss oder einen Öltank zu Hause, es gibt bei uns einfach keine fossilen Brennstoffe, dann sieht man den Iran-Krieg zumindest, was die eigenen Nebenkosten angeht, doch deutlich entspannter als viele andere in diesem Land, glaube ich. Das könnten wir alle haben, wenn wir uns mal ein bisschen anstrengen würden.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich habe die Kolumne auch gelesen. Du lebst ja schon in der Zukunft.
Ja.
Andere nicht. Andere zweifeln ja und sagen, das funktioniert nicht. Ne? Also für die wäre das ein großes Abenteuer, was du zu Hause tust. Gab es da sozusagen Hürden, die du festgestellt hast? Vielleicht können wir da so ein paar Dinge wegräumen für jemanden, der das nachahmen möchte. Weil ich glaube schon durch den Iran-Krieg, jetzt mal nicht über den Krieg zu sprechen, aber das schon den einen oder anderen zum Nachdenken gebracht hat.
Ja, also ich bin jetzt natürlich, das muss man schon sagen, in einer vergleichsweise privilegierten Position, weil wir halt vor 15 Jahren ein neues Haus, das wirklich gut gedämmt ist und einfach verglast ist und so weiter gebaut haben. Und dann erstmal, als das Geld wieder gereicht hat, noch eine Photovoltaikanlage aufs Dach, aber schon damals sozusagen die Leerrohre für die Leitung, für die Photovoltaik haben wir schon mit eingeplant, als wir das Haus gebaut haben. Also wir wussten eben von Anfang an, wo das hin soll. Und das ist, muss ich jetzt auch in aller Arroganz mal sagen, das konnte man auch vor 15 Jahren schon wissen, dass das die schlauere Lösung ist, als sich jetzt einen Neubau mit Gasheizung hinzustellen. Aber es gibt in Deutschland immer noch Leute, die bauen Neubauten und bauen sich dann eine Gasheizung rein. Und dafür habe ich wirklich absolut gar kein Verständnis. Und ich habe auch werde auch ein bisschen sauer, wenn die Leute jetzt dann jammern und klagen und sagen, der Staat soll ihnen jetzt mit Subventionen helfen. Ne?
Ja.
Das heißt, für mich waren die Hürden da vergleichsweise gering. Man muss aber auch sagen, also selbst wenn ich jetzt einen Altbau mit einer neuen Heizung ausstatte, da gibt es ja immer noch das Märchen, das funktioniert nicht mit einer Wärmepumpe. Das stimmt einfach nicht. Ja? Also das muss schon ein extrem zugiger Altbau sein, wenn das mit einer Wärmepumpe nicht geht. Man muss auch nicht erstmal für ein paar hunderttausend Euro das ganze Haus dämmen, sondern auch mit relativ kleinen Maßnahmen kann man da schon einiges erreichen. Ja? Und also wenn es sowieso lauernd zieht und die Fenster sind 40 Jahre alt, ist vielleicht eh eine ganz gute Idee, sich mal neue Fenster reinzumachen. Und dann ist bei einem Altbau, also oft sind die Wände ja durchaus relativ dick zum Beispiel. Ja? Also es gibt eben, man muss halt mal ganz genau hingucken. Es gibt Hürden insofern, das weiß ich jetzt aus einem anderen familiären Kontext, also wenn man jetzt zum Energieberater geht und den fragt, was kann ich denn machen mit meinem Altbau? Dann wirft er halt seine Software an und legt einem dann anschließend ein PDF drin, in dem es schon so aussieht, als ob man erstmal das ganze Haus dämmen, das Dach abdecken und alle Fenster austauschen müsste. Weil das halt immer die Maximallösung ist, die die Software dann ausrechnet. Man kann aber dann auch sagen, nee, ich möchte das aber gar nicht. Ich möchte eigentlich nur, sag mal, die billige Einblasdämmung im Dach und vielleicht nochmal die Kellerdecke dämmen oder so. Und ansonsten möchte ich gerne große Heizkörper und auch keine Fußbodenheizung. Das ist auch so ein Mythos, ne, dass man unbedingt eine Fußbodenheizung braucht. Und dann heize ich mein Haus mit Wärmepumpe und das geht. Ja? Das ist alles andere ist meistens Quatsch. Und dann macht einem der Gaspreis keine Sorgen mehr. Beim Auto, da heißt ja auch immer, ja, wir haben keine Ladeinfrastruktur. Ich kann das als Elektroautofahrer überhaupt nicht bestätigen. Also wenn man ein Einfamilienhaus hat und da eine Wallbox zu Hause hängen hat, ist es sowieso unschlagbar, ist ja klar. Ne? Also selbst wenn ich die Kilowattstunde kaufen muss, ist die immer noch sehr viel billiger, als wenn ich sie irgendwo an einer öffentlichen Ladestation kaufe. Und vor allem ist das dann sehr viel billiger, als wenn ich einen Diesel betanken muss. Noch mehr jetzt, wenn man, wie wir, einen börsenabhängigen Stromtarif hat. Ja, also im Moment jetzt zum Beispiel, wir reden jetzt hier zusammen an einem Mittwochmittag in Hamburg. Es ist extrem windig. Ich weiß genau, weil meine App mir das sagt, der Strompreis für die Kilowattstunde in Hamburg ist im Moment 0 Cent. Das heißt, das Einzige, was ich jetzt bezahle, wenn ich mein Auto an den Stecker hänge, sind 21 Cent Steuern und Netzentgelte. Das ist immer noch vergleichsweise viel Geld. Ja, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber es ist natürlich, also ich kann mit meinem Auto sozusagen jetzt, wenn ich das jetzt voll mache, für 4 Euro 100 Kilometer weit fahren. Das muss man mit dem Diesel erstmal schaffen. Ne? Kann man die Dieselfahrer, kann man kurz überlegen, ob sie jemals für 4 Euro 100 Kilometer gefahren sind. Vielleicht mit dem Fahrrad. Ne? Aber ganz bestimmt nicht mit dem Auto. Und also dieses Ladeinfrastrukturbeispiel oder die Ladeinfrastrukturproblematik, wenn man durch Deutschland unterwegs ist, so wie ich auch gelegentlich mal mit dem Auto. Ich bin auch mit dem Auto schon x-mal nach Italien gefahren. Das ist überhaupt kein Problem. Ja? Da gehe ich halt, suche ich mir halt eine Ladestation, wo es auch noch was Ordentliches zu essen gibt. Und dann steht mein Auto dann eine halbe Stunde am Schnelllader und dann fahre ich wieder weiter. Ne? Und dann bin ich im Zweifelsfall auch noch ein sicherer Autofahrer, weil ich eine gescheite Pause gemacht habe. Also die Hürden, die da gerne an die Wand gemalt werden, sind aus meiner Sicht alle nicht existent und ein Elektroauto ist halt ein viel angenehmeres Fahrerlebnis als ein Verbrenner. Das wissen auch alle, die da jemals drin saßen. Also wenn man aufs Gas tritt dann oder das auf den Beschleuniger tritt, dann springt das Auto und das macht keinen Krach und es bewegt sich ruhig und es ist ein wahnsinnig angenehmes Fahrgefühl. Gerade wenn man im Gebirge unterwegs ist übrigens, ne? Wenn man normalerweise, wenn man Serpentinen fährt, Mit dem Schaltgetriebe ist das ja durchaus mühsam unter Umständen. Mit der Automatik hat man immer das Gefühl, die Kupplung fängt schon an zu stinken, weil sie ständig schleift. Aber mit dem Elektroauto, das schnurrt halt um die Serpentinen ohne einen einzigen Schaltvorgang. Und das ist einfach unschlagbar. Also, dass das die besseren Fahrzeuge sind, müsste eigentlich auch jedem Autofan mittlerweile klar sein. Aber es gibt da halt schon starke Beharrungskräfte.
So, jetzt könnte man fast denken, wir haben einen bezahlten Werbeblock von Autoproduzenten für Elektroautos hier gehabt, oder? Also muss ich schon sagen, aber ich kann das alles bestätigen. Also bin ja auch Elektroautofahrer und zwar mit Herzblut. Also ich bin früher andere Autos gefahren, gebe ich offen zu, aber ich bin vor knapp 4 Jahren umgestiegen jetzt und ich werde nie wieder einen Verbrenner fahren. Also definitiv nicht, ne? Also.
Ich glaube auch, also das gibt eigentlich keinen Weg zurück und das ist, da gibt es immer wieder, es gibt so eine Versicherung, die da immer wieder so ganz komische Statistiken rausbringt, in denen immer behauptet wird, die Leute würden alle irgendwie scharenweise vom Verbrenner, vom Elektroauto zurück zum Verbrenner wechseln. Ich glaube, das stimmt nicht und da, also man kann auch sagen, die Methodik ist zum Teil etwas fragwürdig, die da angewendet wird. Mir erschließt sich nicht, wie jemand, der mal ein Elektroauto gefahren ist, wieder zum Verbrenner zurück wollen könnte. Aber zugegeben, ja, also wenn man jetzt Außendienstmitarbeiter ist, der wirklich sozusagen unter Zeitdruck 800 Kilometer an einem Tag fahren muss, mehrmals, da kann ich schon verstehen, dass in solchen Fällen möglicherweise jemand sagt, im Moment ist mir der Diesel noch lieber. Aber das trifft halt auf die allermeisten Leute nicht zu. Sondern die allermeisten Leute fahren halt mit ihrem Auto vielleicht irgendwie 40 Kilometer zur Arbeit und zweimal im Jahr in Urlaub. Und dann zu sagen, ich muss gerade, also Hybride sind für mich dann ein völlig absurdes Phänomen. Ja, ich fahre dann mit meinem Elektroauto einen unheimlich schweren, riesigen Klotz aus Metall in der Gegend rum. Die ganze Zeit habt ihr mit riesigen, viel höheren Verbrauch, weil das Ding ja viel schwerer ist dadurch. Und den brauche ich dann zweimal im Jahr vielleicht. Ja, diesen riesigen Metallklotz, den ich das ganze restliche Jahr rumfahre. Meine Analogie ist immer, als wir dieses Haus gebaut haben, war klar, es gibt jetzt einen Induktionsherd. Und wir hatten aber, wie das immer so ist, ne, halt Töpfe damals, die waren für den Induktionsherd noch nicht geeignet, die waren schon ziemlich alt. Und ich habe dann beim Küchenbauer gesagt, ja, aber gibt es nicht vielleicht auch so einen Induktionsherd mit so einer zusätzlichen klassischen Elektroherdplatte? Und dann haben meine Frau und der Küchenbauer sozusagen im parallel das Gesicht verzogen und beide den Kopf geschüttelt und gesagt, das machen wir auf gar keinen Fall, da kaufen wir lieber ein paar neue Töpfe. Und ich bin sehr froh, dass wir diese Entscheidung so getroffen haben, ja, weil keine Herdplatte zu Hause zu haben, die heiß ist und sehr viel mehr Strom verbraucht, ist einfach schlauer. Also ein Hybridmodell ist, glaube ich, auch, also lieber den harten Schnitt zu machen, ist, glaube ich, oft die schlauere Lösung.
Das ist eine schöne Geschichte, aber die Frage hätte ich wahrscheinlich auch stellen. Könnte ich mir gut vorstellen. Hier fährt gerade ein Riesenschiff vorbei. Ich bin gerade so ein bisschen abgelenkt. Muss ja aufpassen. Aber jetzt hast du gerade sozusagen viele Vorteile geschildert und keiner hat es gesehen, aber ich habe die ganze Zeit immer genickt, kann die Dinge bestätigen. Du hast exponentielles Wachstum bei erneuerbaren Energien beschrieben. Warum halten sich hartnäckig die anderen Themen? Also ist das bewusste Strategie der fossilen Industrie oder wer ist, warum setzen sich die anderen Geschichten eher durch?
Naja, also einmal muss man sagen, das klingt immer so ein bisschen verschwörungstheoretisch, aber es ist halt so, wir haben es mit einer Industrie zu tun, die viele Jahrzehnte lang, also die Öl- und Gasindustrie, die viele Jahre lang, das waren die wertvollsten Unternehmen der Welt, ja, die machen gigantische Erlöse, im Durchschnitt 3 Milliarden Dollar Gewinn am Tag, mittlerweile sogar noch ein bisschen mehr, ne? 3 Milliarden Dollar Gewinn am Tag, 365 Tage im Jahr. Das sind jetzt nicht Zahlen von Greenpeace, sondern von der Weltbank. Im Durchschnitt von 1970 bis 2020 sind die, und wie gesagt, wahrscheinlich sind die Zahlen in den letzten Jahren eher noch ein bisschen höher. Und sie werden dafür aufs Massivste subventioniert. Mit also mindestens 800 Milliarden bis im Jahr 2022 waren es 1,3 Billionen Dollar explizite Subventionen, also Steuergeld wird eingesetzt, um Öl und Gas billiger zu machen. Das machen vor allem die Petrostaaten, ja, dass man ihnen zu Hause der Sprit möglichst wenig kostet. Aber auch wir, ja, jetzt in Deutschland diskutieren wir jetzt wieder über einen Tankrabatt. Da geht es natürlich darum, dass Steuergeld eingesetzt wird, um Leuten, die sich für eine bestimmte Art von Antrieb entschieden haben, irgendwie die Kosten zu senken. Und dann kommen dazu aber natürlich noch viel größere implizite Subventionen, nämlich nicht eingepreiste Schäden. Ja, also wir wissen, CO2 erzeugt jede Menge Schaden. Also mindestens muss man ansetzen, $185 die Tonne. Das Umweltbundesamt geht eher von 800 Euro die Tonne aus. Und ich sage immer, der einzig wahre Preis für CO2 wäre eigentlich, was kostet es im Moment, eine Tonne CO2 wieder aus der Atmosphäre zu holen? Weil die müssen da wieder raus. Kostet im Moment $1,000 pro Tonne. Ja, das ist der wahre Preis für CO2. Und wenn ich das ansetze, dann komme ich auf 35 bis 38 Billionen Dollar Subventionen für fossile Brennstoffe im Jahr. Diese Branche, dass die darum kämpft, ihr Geschäftsmodell am Leben zu erhalten, ist nicht allzu überraschend. Ja, also ich finde es trotzdem überraschend, weil auch Ölmanager haben Kinder, ne, und wissen wahrscheinlich irgendwie schon, dass die gerade dabei sind, für ihre eigenen Kinder den Planeten sehr viel unangenehmer zu machen. Aber irgendwie scheint da kognitive Dissonanzreduktionsmechanismen am Start zu sein, die ganz gut funktionieren bei diesen Leuten. Und diese Industrie verteidigt ihre Geschäftsmodelle seit über 50 Jahren mit strategischer Kommunikation. Und die wird mit Milliarden finanziert. Und natürlich mit Lobbyismus. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, maßgeblich in den USA. Ja, es gibt da so ein paar Akteure, über die in Männer, die die Welt verbrennen, sehr viel drinsteht. Charles Koch und andere.
Kann ich übrigens nur empfehlen, wer das Buch noch nicht gelesen hat, seht rein. Also
wenn man es gelesen hat, man hat so das Gefühl, ich wusste das, konnte mir das so alles vage vorstellen, aber es ist so viel so klar belegt und es ist so klar und offensichtlich, wie da manipuliert wird. Es hilft schon, den Blick etwas zu schärfen und zu klären, glaube ich.
Ja, und man sollte sich was Positives daneben legen, irgendwie als Motivation, wenn man es gelesen hat.
Na, ich sage immer, es hat ein Happy End. Ne? Also das letzte Kapitel, da ist jetzt auch in der Taschenbuchversion, sind noch neuere Zahlen drin. Ja. Da sind ja durchaus positive Entwicklungen, genau wie die, über die wir vorhin schon geredet haben. Ja, also in Wahrheit ist es so, die Schlussfolgerung ist, die Männer, die die Welt verbrennen, wissen genau, dass ihr Geschäftsmodell im Moment sich bereits im Todeskampf befindet. Mhm. Und deswegen ist die Atmosphäre auch so aggressiv. Ja? Und ich glaube tatsächlich, dass Donald Trump diesen Todeskampf gerade noch etwas beschleunigt hat, weil spätestens jetzt weltweit sehr, sehr viele, nicht nur einzelne Leute, sondern auch Branchen und Staaten doch entscheiden werden, okay, es reicht jetzt, was elektrifiziert werden kann, wird elektrifiziert, weil uns von diesem aberwitzigen Markt, wo wenn man eine einzige Meerenge schließt, die Weltwirtschaft zu kollabieren droht, davon müssen wir uns einfach unabhängig machen. Und wir wissen ja jetzt auch, wie das geht. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich hin wollte. Welche Faktoren spielen eine Rolle dabei, dass wir in Deutschland nichts tun? Also einmal strategische Kommunikation durch Öl- und Gasbranche. Das darf man nicht unterschätzen, was da alles möglicherweise hinter den Kulissen auch passiert, was gar nicht so leicht nachzuweisen ist. Aber es gibt ja unglaublich viele Narrative. Das alte Narrativ war, es gibt keine menschengemachte Klimakrise. Das haben diese Unternehmen und diese Industrien viele, viele, viele Jahre mit viel Geld und bezahlten Propagandisten und gekauften Wissenschaftlern und so weiter am Leben erhalten. Das muss man sagen. Die haben ganz bewusst die Öffentlichkeit in die Irre geführt. Und jetzt führen sie weiterhin bewusst die Öffentlichkeit in die Irre, allerdings ein bisschen subtiler. Die Narrative sind jetzt etwas andere. Dieses eine Narrativ ist, es gibt gar nicht so einen klaren Zusammenhang zwischen Extremwetterkatastrophen und Klima, ja, und Erhitzung, was natürlich falsch ist. Ja, wir wissen, also mittlerweile die Attributionsforschung ist sehr gut. Wir können immer sagen, die Wahrscheinlichkeit für Hitzewelle X ist um so und so viel Prozent größer gewesen oder das Ausmaß von Waldbrand Y oder von Dürre Z können wir in Verbindung bringen mit der Erwärmung, die wir bereits haben. Ja, also wir wissen, dass diese Schäden bereits eintreten, jetzt. Und zwar mit gigantischen Summen und auch vielen Toten, schon jetzt, jedes Jahr. Das ist die eine Behauptung, es gibt diesen Zusammenhang nicht, was einfach nicht stimmt. Und die andere, dann gibt es diesen bunten Strauß an Desinformationsgeschichten über die Alternativen. Also irgendwie die Alternativen funktionieren alle nicht. Elektroautos sind auch nicht besser fürs Klima. Der Raubbau an der Natur, das finde ich, ist ein ganz beliebtes Argument. So, ja, die Batterie, der Raubbau an der Natur, das ganze Lithium, ja, sage ich mal, Jan Hegenberg, Kollege, sehr, sehr lesenswerte Bücher geschrieben, Klima-Bullshit-Bingo ist das letzte, sagt immer, ja, wisst ihr, wie viel Prozent des globalen Metallabbaus auf Lithium entfällt? Die richtige Antwort ist, also das allermeiste ist Eisenerz, ne, aber wir bauen natürlich auch riesige Mengen Aluminium ab und Kupfer und so weiter. Und wenn man alle zusammen, Metalle zusammenrechnet, der Anteil von Lithium am Gesamtmetallabbau pro Jahr beträgt 0,005%. Ja, da sind alle ganz besorgt. Aber wenn Sie in Ihrem nächsten Verbrenner irgendwie 500 Kilogramm Stahl und weiß ich nicht, wie viel Aluminium und Kupfer verbaut haben, das lässt Sie ganz entspannt. Ne, nur die Batterie ist ein riesiges Problem. Das ist so ein Beispiel für ein völliges Nonsens-Narrativ, das aber total effektiv in die Köpfe gepflanzt wurde. Oder die ganzen Stories, die uns hier über Wärmepumpen erzählt worden sind. Ja, Wärmepumpe kostet 300.000 Euro. Wärmepumpe funktioniert nicht bei kalten Temperaturen. Ja, in Norwegen heizen 60% der Haushalte mit Wärmepumpe. Das ist natürlich totaler Quatsch, dass die nicht bei kalten Temperaturen funktionieren. Sag ich als jemand, der mit einer Wärmepumpe heizt seit 15 Jahren. Bei uns ist immer schön warm. Ne? Also ganz, ganz viele von diesen Narrativen, die irgendwie sagen, oder so Stichwörter wie Flatterstrom und so, ne? Also so Kampf.
Flatterstrom
ist so ein Kampfbegriff gegen erneuerbare Energien. Was so ein bisschen widersinnig ist angesichts der Tatsache, dass wir mittlerweile knapp 60% unserer Last in Deutschland übers Jahr hinweg mit erneuerbaren Energien decken. Ja? Also das Flatterstrom, ja? Wir sind eine Industrienation, die mehr als die Hälfte ihrer Stromversorgung mit Flatterstrom, ja, das ist einfach ein Quatschwort, aber es ist eben ein Wort, das Leute, die das alles verteufeln wollen, gerne in den Mund nehmen. Also diese Narrative, da kann man davon ausgehen, dass da fossile Interessen durchaus eine Rolle dabei gespielt haben, dass die in der Gesellschaft verbreitet sind, und die werden aber natürlich dann von den Leuten auch weitererzählt. Dann haben wir aber natürlich auch politische Beharrungskräfte. Wir haben Parteien, die selbst maßgeblich beteiligt waren an energiepolitischen Fehlentscheidungen der letzten 20 Jahre, ja, also Abhängigkeit von russischem Gas und so weiter und so weiter. Total versemmelter Netzausbau, ja, wir waren 2023 6.000 Kilometer hinter Plan mit unserem Netzausbau, ja, und jetzt wundern sich alle, dass irgendwie Stromnetze fehlen. Jetzt sind alles unionsgeführte Regierungen, die das zu verantworten haben. Aber jetzt zu sagen, wir haben da damals Mist gebaut, ist halt weniger attraktiv, als zu sagen, erneuerbare Energien machen den Strom teuer. Was natürlich Quatsch ist. Erneuerbare Energien machen den Strom nicht teuer, sondern billig. Aber wenn man das Netz nicht ausgebaut, ist genau wie man sagt, ja, die Autobahnbrücken sind jetzt sehr teuer. Ja, das ist irgendwie, die Ampel ist schuld, dass Autobahnbrücken teuer sind. Ja, die Autobahnbrücken wären vor 5 Jahren auch teurer gewesen oder vor 10. Aber ihr habt sie halt nicht saniert. Ne? Also es ist immer das Geld, das man selber nicht ausgegeben hat, den anderen vorzuwerfen, ist im Moment auch eine beliebte Argumentation. Also wir haben politische Selbstrechtfertigungsmechanismen, die da am Start sind, glaube ich. Und dann ist es natürlich auch so, dass Leute ungern ihr Weltbild ändern. Und wenn man die ganze Zeit so getan hat, als ob das mit den Erneuerbaren und so gar nicht so richtig funktionieren kann und als ob die Grünen irgendwie eine Partei von Spinnern sind, die irgendwie so einen totalen Sonderweg verfolgen, den sonst niemand auf der Erde verfolgt und so, was natürlich, habe ich ja gerade gesagt, auch Quatsch ist, dann ist es relativ schwierig, die Richtung zu ändern. Wir sehen das ja jetzt gerade beim Thema Heizung wieder, ja, also Jens Spahn hat vor 2, 3 Jahren ist er rumgelaufen und hat so Blödsinn erzählt wie grünes Öl und Heizen mit Wasserstoff. Meine Lieblingsgeschichte ist, dass er in einer Talkshow sitzt und sagt, sie können bald mit der Photovoltaik auf ihrem Dach Wasserstoff erzeugen und damit können sie ihre Gasheizung dann weiter betreiben. Das ist einfach absoluter Unsinn. Bleibt aber dann unwidersprochen in einer deutschen Talkshow. Und in Talkshow steht am nächsten Tag dann noch in der Bild-Zeitung als der vernünftigste Vorschlag des Abends.
Ist das wirklich gesagt?
Das ist wirklich passiert.
Okay. Ja.
Das steht auch in Männer in die Welt. Das hat mich wirklich tief erschüttert. Das war auch journalistisch jetzt so mal keine Glanzleistung, sage ich mal. Zumal da eine Professorin für Energietechnik in der Runde saß, die auch nicht Einspruch erhoben hat an dieser Stelle, aber jedenfalls das, was Jens Spahn da an Blödsinn erzählt hat vor 2, 3 Jahren, das ist jetzt das, was im Gesetzentwurf von Schwarz-Rot steht für das, wie heißt es jetzt, Gebäude,
Gebäudeenergiegesetz?
Nee, nicht mehr Gebäudeenergiegesetz, sondern
ich weiß es ehrlich gesagt auch gerade nicht.
Ich habe vergessen, ist auch egal. Also irgendein Euphemismus. Auf jeden Fall, da steht ja der ganze Unsinn drin mit Biotreppe und grüne Gase und grünes Öl und so weiter. Also die ganzen Fiktionen, die sich Spahn ausgedacht haben, die sollen jetzt auch noch in Gesetzesform gegossen werden. Dadurch wird aber auch niemand in Deutschland mit Wasserstoff heizen und es wird auch kein grünes Öl geben, mit dem Ölheizungen in Zukunft CO2-neutral betrieben werden. Und das bisschen Wasserstoff, das wir irgendwann vielleicht haben werden, das hat dann der BDI, der Bundesverband der Industrie, schon sagen wir mal, subtil zu verstehen gegeben, kommt bloß nicht auf die Idee, dass ihr das jetzt in euren Heizungen verbrennt. Der Wasserstoff, der da irgendwann mal vielleicht verfügbar ist, den brauchen wir für unsere industriellen Prozesse. Den könnt ihr nicht haben. Da wird es eh zu wenig davon geben und der wird teuer sein und so. Also da wird im Moment jetzt sozusagen die gleichen Nebelkerzen, mit denen man Wahlkampf gemacht hat, werden, was ja noch viel fataler ist, jetzt sollen jetzt auch noch in Gesetze gegossen werden. Und auf Basis von Fiktionen kann man halt keine sinnvolle Regulierung machen. Also das spielt da alles zusammen.
Jetzt hoffe ich mal auf die Vernunft der Menschen, die sagen, okay, ist zwar nett, dass sowas im Gesetz steht, aber sie haben sich ein bisschen belesen und sind sich bewusst, dass es definitiv alles Nebelkerzen sind. Ne? So, gibt es Methoden, wie wir sozusagen mit solchen Fake News umgehen können? Jetzt werden die sogar auf Gesetze gegossen, das macht es eigentlich ja noch absurder. Ne? Also,
ja.
Wie sagst du jemand, dessen Hobby es nicht ist, sich mit Nachhaltigkeit, Klimaschutz, erneuerbaren Energien zu beschäftigen? Ne? Gibt ja auch andere spannende Themen in der Welt. Wie sollen die in so einer Welt umkommen, also zurechtkommen und sich irgendwie eigene Gedanken machen?
Ja, also ich finde es erstmal, für mich ist es, ich habe den Eindruck, es ist immer wieder erhellend, wenn man den Leuten sagt, wie die Dinge global wirklich liegen. Ja, das verändert schon einen Blickwinkel sehr stark. Okay. Denn das verändert den auch bei Leuten, die so eigentlich so traditionelle so Automänner mittleren Alters sind. Ja. So, ja? Weil die das ja auch alle nicht wissen. Das wird ihnen ja nicht mitgeteilt. Und wenn man ihnen dann mal sagt, so Leute, der Weltmarkt sieht aber in Wirklichkeit so aus,
ja,
dann sind gerade so Leute, die eher marktorientiert unterwegs sind von irgendwelchen Industrieverbänden oder so, die sind schon offen für solche Argumente. Ne? Dann glaube ich beim Thema Heizen zum Beispiel, also wir sehen ja mittlerweile, es werden zwar immer noch erschreckend viele Gasheizungen eingebaut in Deutschland, aber es werden jetzt eben mehr Wärmepumpen als Gasheizungen verbaut. Also im Moment muss ich sagen, jede neue Gasheizung ist auf jeden Fall ein Schritt in die falsche Richtung. Und das werden jetzt wahrscheinlich doch auch einige, die sich vor 2 Jahren zu einer neuen Gasheizung haben überreden lassen, schon ein bisschen bereuen. Ne? Und in 10 Jahren werden sie es noch mehr bereuen.
Ja.
Das finde ich auch übrigens fatal. Ja? Also es wurde wirklich mit politischer Macht und politischer Kommunikation dafür gesorgt, dass die Leute ökonomische Fehlentscheidungen treffen. Das finde ich wirklich, grenzt an kriminell, ja, würde ich sagen, was da passiert ist. Also auch gerade, wenn ich als gewählter Politiker irgendwie permanent Desinformation verbreite, das finde ich schon extrem problematisch, vor allem, wenn es Desinformationen dazu führt, die dann Investitionserscheidungen beeinflussen. Ja. Also ich glaube, da mittlerweile die ökonomische Vernunft und einfach mal ausrechnen, was eigentlich wirklich Sache ist, ist, glaube ich, im Moment ein guter Hebel. Und das andere ist, also ich glaube, dass im Moment auch mehr Leuten als vielleicht je zuvor klar wird, dass das nicht nur so eine Fiktion ist, dass Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen geopolitisch ein Problem ist. Ja? Wenn jetzt auch noch Donald Trump anfängt, erst wollte er unbedingt uns zwingen, ihm für 750 Milliarden Dollar pro Jahr LNG abzunehmen und jetzt droht er damit, die Exporte zu kappen, wenn man seinen einseitig erklärten, ohne Sinn, Zweck und Plan gestarteten Krieg nicht unterstützt. Und das könnte man sich alles sparen, wenn man nicht mehr so abhängig von Gas ist. Und das könnten wir, indem wir nicht mehr mit Gas heizen und indem wir Prozesse elektrifizieren. Ne? Wir können sicher nicht in 1-2 Jahren jetzt uns komplett unabhängig von Gas machen. Das ist schon klar. Aber man kann zumindest die Weichen in die richtige Richtung stellen. Und ich glaube, dass das im Moment sowohl der sicherheitspolitische als auch der ökonomische, auch gerade der privatökonomische Aspekt da doch dem einen oder anderen die Augen öffnet und vielleicht auch ein bisschen deutlich macht, dass der Vorwurf, irgendwas sei ideologisch, in Wirklichkeit eigentlich auf die anderen zutrifft. Ne? Also ideologisch ist in Wirklichkeit das wieder jede ökonomische und geopolitische Vernunft Festhalten an fossilen Brennstoffen. Das ist ein tatsächlich ideologisches Verhalten und eine ideologische Position.
Jetzt gibt es ja, keine Ahnung, es ist eine breite Öffentlichkeit, also zumindest über 80% der Menschen wollen nachhaltig sein. Das ist, macht mich ja schon mal optimistisch, ne? Auch wenn es noch nicht so viele tun, aber das Wollen ist ja schon ein sehr, sehr hoher Prozentsatz. Wie können wir also sozusagen diese Menschen mobilisieren, um auch solche falschen Narrative, ne, die da gesetzt werden, zu durchbrechen? Da sind wir ja Teil des Systems mit, über Social Media, dem wir Fake News verbreiten, vielleicht nicht nachgedacht, was auch immer. Was wäre dein Vorschlag? Was könnten wir da tun?
Naja, es gibt alle möglichen Dinge. Also ich glaube, so privat empfehle ich immer, es kann schon lohnen, sich irgendwie selber lokal zu engagieren und zu sagen, wir machen jetzt mal hier Elterngruppe, wir wollen eine Photovoltaik bei uns aufs Schuldach oder natürlich, klar, also wenn ich jetzt mir ein Balkonkraftwerk kaufe, ist das schon, ja, ich kann mir jetzt mittlerweile in Deutschland für 300 Euro ein Balkonkraftwerk zulegen. Das ist auch schon ein kleiner Beitrag und macht im Zweifelsfall gute Laune und man wird sozusagen Teil der Bewegung hin zum Richtigen. Und das an sich ist, glaube ich, schon was zu Umdenken beitragen kann. Dann natürlich im Zweifelsfall kann man den Leuten einfach was vorrechnen, was Dinge bedeuten. Ja. Ich glaube schon auch, dass wir nicht aufhören dürfen, darüber zu reden, dass wir gerade eine immer weiter und schneller eskalierende Klimakrise haben. Ja, das ist ja so, den Leuten ist es so unangenehm, sich damit zu beschäftigen, dass das wirklich auf eine Weise verdrängt wird, die, also es führt dazu, als dass die Leute so tun, als sei dieses, das also so ein optionales Faktum. Ja. Mhm. Aber es ist halt nicht optional, sondern es wird im Moment wirklich beschleunigt immer schlimmer. Und es kommen sehr, sehr harte Jahre auf uns zu. Ja, das ist völlig klar. Und es werden alle möglichen Katastrophen passieren und sich Entwicklungen vollziehen, die Leute jetzt im Moment nicht wahrhaben wollen, aber die kommen alle auf jeden Fall und die werden jede Menge Geld kosten. Und alles, was wir tun, um sozusagen Teil der Lösung zu sein und nicht Teil des Problems, ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich warne davor, sich sozusagen dem Narrativ hinzugeben, man darf darüber nicht reden, weil das stresst die Leute so, dass die dann eh komplett zumachen. Ja, man muss eben beides machen. Man muss sagen, wir haben da ein riesiges Problem. Wir sind für dieses Problem maßgeblich mitverwandelt verantwortlich, weil wir auf Platz 4 der größten fossile Brennstoffemittenten der Menschheitsgeschichte sind. Aber wir sind auch die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt und wenn wir Dinge richtig machen, das haben wir mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz übrigens schon mal gezeigt, ja, ja. Die Tatsache, dass wir jetzt globales, exponentielles Photovoltaikwachstum haben, ist eine direkte Folge deutscher Gesetzgebung. Wir haben diesen Markt geschaffen. Die Chinesen haben ihn dann blöderweise übernommen, ja, weil wir irgendwie entschieden haben, das sollen wir andere machen. Ja. Und weil wir auch natürlich, muss man sagen, auch sehr tief in die Subventionstasche gegriffen haben und leider muss man sagen, Xi Jinping die strategische Bedeutung der Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen sehr viel früher erkannt hat als viele europäische Regierungen. Ja. Ich habe keine Sympathie für die chinesische Diktatur, aber da haben sie schon die Weichen tendenziell besser gestellt als wir. Aber es ist noch nicht zu spät. Und ich glaube, ein ganz wichtiges Argument ist, wir haben eine Welt, die sich auf jeden Fall dekarbonisieren muss. Sonst wird die menschliche Zivilisation nicht überleben. Das wissen eigentlich auch alle, außer Donald Trump. So. Und deswegen vollzieht sich dieser Prozess ja auch. Nur mittlerweile ist es auch noch ökonomisch einfach das Schlauste, das zu machen. Das heißt, wir können jetzt entweder gerade noch so vielleicht vorne auf dem Surfbrett stehen, auf der Welle, wenn wir jetzt nicht einen Fehler nach dem anderen machen, wie Frau Reiche das gerade versucht.
Ja.
Oder wir können in 5 Jahren versuchen, hinten den Wellenkamm raufzupaddeln. Ja, wir können, oder ich sage mal, wir können uns entscheiden, Apple werden wir wahrscheinlich nicht mehr, aber wir können jetzt immer noch entscheiden, wir möchten gerne Nokia werden oder wenigstens Samsung. Aber wer will denn schon Nokia sein? Ja, im Moment ist es wirklich so, wir haben eine Wirtschaftsministerin, bei der hat man das Gefühl, sie möchte unbedingt Nokia oder Kodak sein. Und diese Entwicklung passiert zwangsläufig. Wir haben eine disruptive Marktentwicklung, die ist weltweit. Wir sind ein Hochtechnologieland. Wer, wenn nicht wir, sollte sozusagen jetzt auch gerade Systemintegration, Smart Meter, eine gute intelligente Netzsteuerung etc., die Technologien schaffen, bauen, in den Markt bringen und damit unser Energiesystem modernisieren, was wir dann auch anschließend exportieren können. Ja, wir müssen natürlich, wenn wir Wachstum wollen, auf Zukunftsmärkte setzen und nicht auf sterbende Märkte. Bei Mobilität ist es das Gleiche. Der Elektromotor wächst exponentiell und der Verbrennungsmotor als Teil des Weltmarkts schrumpft seit 2017. Also seit bald 10 Jahren ist das ein Markt, der immer kleiner wird. Und jetzt ist man bei VW erstaunt, dass man irgendwie Leute entlassen muss, weil China mittlerweile zum Weltmarktführer für Elektroautos aufgestiegen ist und mehr Autos exportiert als jede andere Nation der Welt. Deutschland und Japan auf Platz 3 und 2 verwiesen hat innerhalb von 5 Jahren. Ja? Weil die alten Autobauer in Japan und Deutschland es irgendwie nicht wahrhaben wollten, dass der Verbrennungsmotor stirbt. Also wir haben es mit Disruption an allen Fronten zu tun und wenn wir wirtschaftlich erfolgreich bleiben wollen, dann müssen wir da vorne dabei sein und nicht versuchen, Retrotechnik museal am Leben zu halten. Ich glaube, das ist auch ein starkes Argument für viele Leute. Ja.
Die Frage wollte ich gar nicht, den liegt es aber nahe. Ne? Du hast ja in deinen Büchern sehr viele Dinge recherchiert, also ich kann mich an den Anhang erinnern bei Männer, die die Welt verbrennen, wo du sozusagen die Informationen alle herrschst. Warum ist die aktuelle Wirtschaftsministerin so unterwegs, wie sie unterwegs ist? Ich frage mich immer, oder ich habe irgendwas überlesen. Eigentlich ist es doch naheliegend, sie mal zu fragen, warum agiert sie so rückwärtsgewandt und nicht nach vorn gewandt?
Ja, also ich bin ja Kolumnist und ich sitze nicht in der Bundespressekonferenz oder so. Ne? Also ich befrage eher selten Politikerinnen und Politiker.
Aber vielleicht habe ich was übersehen an der Rechten, aber ich habe keine gesehen, dass da mal jemand diese Fragen
stellt. Ich würde es auch gerne wissen. Also ich kann nicht in Katharina Reiches Kopf reinschauen, aber wir wissen natürlich, dass Katharina Reiche, bevor sie dieses Amt übernommen hat, für Westenergie gearbeitet hat, eine Tochter von E.ON, die Gasnetze betreibt. Und offensichtlich hat sie eine starke Liebe für zum Gasgeschäft, aus welchen Gründen auch immer. Und das andere ist, wir wissen auch, dass in Papieren des Wirtschaftsministeriums unter Katharina Reiche sich immer passagenweise Stellen finden, die sehr ähnlich klingen wie Papiere von RWE und E.ON. Und also das heißt, da werden halt zwei sehr, sehr, sehr große Energieversorger mit eigenen Marktinteressen jetzt ein bisschen behandelt, als ob sie sozusagen die Energiebranche seien, was eben schon lange nicht mehr stimmt. Also die Energiebranche besteht eben mittlerweile auch aus, weiß ich nicht, Lichtblick und 1,5 Grad und ich bin jetzt nicht ein Oktopus und so weiter, ganz viele andere Energieversorger. Und es gibt in dem Konzert, dann kommt dazu, dass bei RWE und E.ON, dass da sozusagen auch noch so eine Verquickung ist von Netzbetreiber und Versorger. Also wir haben jetzt einen Energiemarkt, der sich schnell wandelt und wir haben Akteure mit Partikularinteressen. Und man hat den Eindruck, dass bestimmte dieser Akteure das Ohr der Wirtschaftsministerin haben und sehr viele andere dieser Akteure nicht. Und dass die Akteure, die das Ohr der Wirtschaftsministerin haben, nicht notwendigerweise das wollen, was auch für die deutsche Volkswirtschaft als Ganze das Beste wäre, sondern was für ihre aktuellen Geschäftsmodelle das Beste wäre. Also da spielt klassischer Lobbyismus sicher eine Rolle, aber auch irgendwie so eine wo auch immer herstammende Grundhaltung der Ministerin selbst, die ja offensichtlich auch mit sehr vielen Leuten in ihrem eigenen Ministerium, auch Leuten, die da sehr lange schon arbeiten und große Fachexpertise im Energiebereich haben, ständig über Kreuz liegt und deswegen andauernd Leute entlässt und weiß Gott, wie viele vakante Stellen in Leitungspositionen jetzt hat, weil sie Leute rausschmeißt und keinen Ersatz findet und so. Also da sind schon interessante Vorgänge im Gange.
Ja. So, ich muss so ein bisschen auf die Zeit gucken, sehe ich gerade, wie immer. Wir lassen uns mal noch eine Abbiegung nehmen, aus der Straße, raus der Politik, in den Optimismus, in den positiven Dinge. Du sprichst ja auch in deinen Kolumnen oder wenn man dich auf Bühnen erlebt, gibt es immer positive Botschaften. Lass uns mal die positiven Botschaften jetzt am Ende unserer Folge zu setzen. Was stimmt dich optimistisch von den Entwicklungen?
Na, ich würde so, also ich glaube, eine wichtige Zahl, die man im Kopf haben muss, ist 75% der Weltbevölkerung lebt in Ländern, die mehr fossile Brennstoffe importieren als exportieren. Also 75% der Weltbevölkerung kaufen Öl und Gas von 25% der Weltbevölkerung. Es ist relativ klar, dass diese 75% ein hohes Interesse daran haben, diese Abhängigkeit zu beenden. Zumal die Leute, von denen wir Öl und Gas kaufen, sind halt so nette Menschen wie Wladimir Putin und der Emir von Katar und andere Teile der Welt auch vom Regime im Iran und oder von Saudi-Arabien, dessen Mohammed bin Salman auch mal einen Journalisten zersägen lässt, wenn er ihm nicht passt und so. Ja, also die Unabhängigkeit von den Petrostaaten ist ein äußerst erstrebenswertes Ziel und zwar für 3/4 der Menschheit. Das ist einer der Gründe, denke ich, warum erneuerbare Energien auch so schnell wachsen im Moment. Es ist auch so, in ganz, ganz vielen Teilen der Welt wachsen erneuerbare Energien noch schneller als in den USA, wo bekanntlich ein Klimawandelleugner Präsident ist, der ständig irgendwie versucht, den Ausbau erneuerbarer Energien zu behindern und zu verhindern und dagegen wettert und sich öffentlich blamiert mit irgendwelchem Quatsch.
Ja.
Und selbst in den USA wird aber fast nur noch Photovoltaik und Batterie ausgebaut. In Texas, ja, im Trump-Kernland über 90% Erneuerbare und Batterien. Das sind sehr, sehr steile Exponentialkurven. Die ganze KI-Revolution braucht unglaublich viel Strom. Der wird im Moment ganz oft, was ein Riesenproblem ist, mit Gasturbinen hergestellt. Also Siemens Energy, großer Hersteller von Gasturbinen, die haben im Moment Lieferschwierigkeiten, weil alle Welt Gasturbinen kauft, die nichts Gutes. Die werden im Moment auch ziemlich schwer schlucken, wenn sie jetzt sehen, was das in Zukunft kostet. Und ich glaube auch, dass die vielen Freunde der KI, die für Trump sehr viel Geld gespendet haben, das gar nicht so angenehm finden, dass ihr Commander-in-Chief ständig über erneuerbare Energien schimpft, weil auch die ganz genau wissen, dass das die billigste Form der Stromerzeugung ist und dass sie die ganz, ganz dringend brauchen. Die Preise fallen weiter exponentiell, das Wachstum ist weiter exponentiell. Es geht jetzt die nächste Branche, das sei hier schon mal gesagt, die es treffen wird, sind LKW. Ja? Also gerade im Moment, viele Spediteure werden jetzt sehr, sehr gründlich darüber nachdenken, ob sie als nächstes nicht doch lieber sich einen LKW mit einer 600 Kilowattstunden Batterie anschaffen für ihre zukünftigen Transporte. Weite, weite Teile der Speditionsaufgaben sind keineswegs Langstrecke, sondern sind durchaus so zu bewältigen, dass ich abends mit meinem LKW wieder im Depot bin und den dann über Nacht für wenig Geld wieder auflade. Womöglich mit der Photovoltaikanlage auf meinem Hallendach, dass die mit einer Batterie gekoppelt ist. Ja, das gibt mittlerweile deutsche Unternehmen, die sich sowas einfach behind the meter selber einbauen, weil sie sagen, ich habe keine Lust mehr, von den Strompreisen abhängig zu sein. Also ich glaube, das Modell Photovoltaik plus Speicher oder Erneuerbare plus Speicher plus Elektromobilität ist weltweit nicht mehr aufzuhalten.
Mhm.
Und das wird in Teilen der Welt, beispielsweise in Afrika, die werden das fossile Zeitalter einfach überspringen. So wie sie das stationäre Internet übersprungen haben und direkt sozusagen mit dem mobilen Internet eingestiegen sind. Ja, in Afrika gibt es 600 Millionen Menschen, die noch keine gesicherte Stromversorgung haben. Die wären bescheuert, wenn sie jetzt noch Kohlekraftwerke hinstellen würden. Obwohl es natürlich starke Kräfte gibt, die das unbedingt erreichen wollen. Ja, ist ja klar. Also bei aller Klimakrise und allen Katastrophen zum Trotz. Also die Entwicklung, sage ich immer, die Transformation ist längst in vollem Gange. Sie beschleunigt sich weiter, sie ist nicht mehr aufzuhalten. Aber sie geht noch zu langsam. Immer noch zu langsam und deswegen lobbyieren und manipulieren die Fossilbranchen und ihre Handlanger in der Politik im Moment noch massiver als in den letzten Jahren. Und dem muss man sich jetzt einfach mit sicherheitspolitischer, ökonomischer und natürlich klimapolitischer Vernunft entgegenstellen und sagen, Leute, wir wissen, dass ihr gerade verliert, hört auf zu zetern.
Ja. Gibt es, ich überlege gerade, ich meine, das ist eigentlich ein perfektes Schlusswort, so ein positiver Ausblick an der Ecke, noch einen draufzusetzen. Gibt es, lass uns mal noch überlegen, wenn man so 10 Jahre weiterguckt, was wäre eine sehr gute Entscheidung heute und eine sehr fatale? Hast du eigentlich schon ausreichend gesagt, ne? Aber kann man noch.
Naja, ich glaube, es wäre, also was wir in Deutschland machen müssten, wäre ziemlich das Gegenteil von dem, was Katharina Reich im Moment will. Sie möchte ja gerne, dass wir jetzt erstmal Photovoltaik mal wieder langsam machen und Speicher auch nicht überall und so, weil wir haben ja so wenig Stromnetz.
Ja.
Umgekehrt wird ein Schuh draus. Was wir dringend machen müssten, wäre, unser Stromnetz so schnell auszubauen, wie das nur geht. Und mit der klaren Zielvorstellung eines dezentralen, flexiblen Stromsystems, das also auch mit flexibler Last, was wiederum bedeutet, dass wir eben endlich mal einen anständigen Smart Meter Rollout machen müssen. Und wir werden enorm profitieren davon, dass es im Moment gigantische Mengen von privatem Kapital gibt, die nichts anderes machen wollen, als Energiespeicher ans Netz zu hängen. Ja, das ist ja alles, läuft alles völlig ohne Subventionen. 500 Gigawatt Anschlussbegehren für Großspeicher. 75 Gigawatt sind schon genehmigt. Das ist übrigens, vielleicht das zum Abschluss,
ja,
das Ministerium von Robert Habeck, das Wirtschaftsministerium von Robert Habeck, dachte im März 2024, steht in einem Bericht dieses Ministeriums von März 2024, wir werden bis 2037 ungefähr 24 Gigawatt Großspeicher im deutschen Stromnetz haben. Und jetzt, im Jahr 2026, sind bereits 75 Gigawatt Kapazität, also Leistung, Großspeicher genehmigt. Das ist dreimal so viel, wie Habeck dachte, bis 2037 gebaut wird. Das ist das disruptive Potenzial des gigantischen Preisverfalls bei Batteriespeichern. Also wir werden in 10 Jahren unser Stromsystem nicht wiedererkennen. Ja, es wird wesentlich sauberer sein, es wird flexibler sein, es wird resilienter sein. Ein dezentrales Stromsystem ist resilienter und es wird sehr, sehr viel stärker von Erneuerbaren und Speichern bestimmt werden, als das jetzt der Fall ist. Und ich glaube auch, dass die Elektrifizierung wird Deutschland leiser, hellerer, sauberer, gesünder, schöner, stiller, gemütlicher machen. Das passiert auf jeden Fall.
Das war ja schon fast ein druckreifes Schlusswort. Das war ein druckreifes Schlusswort. Aber ich entlasse dich nicht ohne die 5x5, lieber Christian. Haben wir diesmal gar nicht im Vorfeld drüber gesprochen, aber kriegst du spontan hin? Also einfach die Sätze kurz ergänzen oder die Frage beantworten. Mhm. Mal gleich was sehen. Ich, Christian Stöcker, stehe für
faktenbasierten Journalismus mit Quellenangaben.
Ja, da haben wir eine Menge heute gehört von. Nachhaltigkeit heißt für mich,
nicht mehr zu verbrauchen, als nachwächst.
Mhm. Bezüglich Nachhaltigkeit würde ich privat niemals
mehr ein Fahrzeug kaufen, das Sprit verbrennt.
Ah, ich dachte, du machst jetzt hier noch eine Schiffsreise, wenn wir gerade auf den Hafen gucken. Ist gerade eine große Marke an uns vorbeigefahren. Folgende Frage, Enrico, hast du mir noch nicht gestellt. Wahrscheinlich viele, aber darfst dir selbst eine Frage stellen.
Warum ist es so schwierig, Leute von der Nützlichkeit von Veränderung zu überzeugen?
Okay.
Eine psychologische Antwort wäre, es ist, also erstens mal verändern wir Menschen unser Verhalten ohnehin sehr ungern. Ja? Zweitens sind wir extrem gut darin, kognitive Dissonanz zu reduzieren, also dass ein Widerspruch zwischen unserem Verhalten und unserem Wissen. Ja? Wir werten dissonante Informationen ab und konsonante Informationen auf, also alles, was zu dem passt, was wir eh schon machen. Wir hören besonders gerne und merken wir uns auch besonders gut. Also jeder Raucher kennt einen Raucher, der 90 Jahre alt geworden ist. Ne? Und so, also sei es Helmut Schmidt. Und das Dritte ist, die Leute sind, wenn es darum geht, lieber einen kurzfristigen Gewinn jetzt einzustecken oder einen höheren Gewinn, aber nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in Zukunft zu bekommen, dann nehmen Sie lieber den sicheren Gewinn jetzt. Wenn aber die Wahl ist zwischen einem niedrigeren, sicheren Verlust jetzt und einem höheren, aber unsicheren, also mit nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit eintreffenden Verlust später, dann sind die meisten Leute bereit zu zocken. Und das ist natürlich, wenn der Einsatz die Zukunft der Menschheit ist, keine besonders sinnvolle Strategie, ist aber leider ein kognitionspsychologisch gut nachgewiesenes Grundlagenphänomen. Das müssen wir, so eine Verzerrung, die wir dringend überwinden müssen.
Deswegen verweise ich auf die vielen spannenden Fakten, die der Christian in unserem Gespräch gebracht hat. Und ich glaube, die sprechen alle für sich. Da muss man noch nicht mal Mathematiker sein, sondern die Zahlen haben ganz klar für die Transformation gesprochen, für erneuerbare Energien. Ja, das war die neue Folge 5 nach 12 mit Professor Dr. Christian Stöcker. Wir haben darüber gesprochen, warum sich die Realität der Energiewende oft schneller verändert als unsere öffentliche Wahrnehmung, welche Rolle Narrative, Interessen in der Klimadebatte spielen, warum viele technologische Entwicklungen bereits weiter sind, als wir denken. Ich glaube, die Fakten konntet ihr in der Folge ganz viele von hören. Und wenn in eurem Gespräch heute noch hängen bleibt, die Transformation ist in vielen Bereichen, hat nicht nur begonnen, sondern sich schon stark weiterentwickelt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gern, gebt sie interessierten Menschen weiter und kommentiert sie natürlich auf allen möglichen Podcast-Plattformen. Mehr Gedanken und Analysen von Christian Stöcker findet ihr regelmäßig in seiner Kolumne im Spiegel sowie, und ich kann sie nur noch mal wieder empfehlen, seine Bücher zu lesen, insbesondere Männer, die die Welt verbrennen, kann ich nur ans Herz legen. Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön, lieber Christian, dass du hier extra im Hotel warst mit Blick auf den Hamburger Hafen. Bleibt kritisch, bleibt neugierig, bleibt unbedingt dran. Bis zur nächsten Folge 5 nach 12 hören, was wirkt.
Tschüss.
Ciao.